Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Heimkind. Das ist ein Podcast der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen hier über unsere Arbeit und das Leben in der Kinder- und Jugendhilfe mit Mitarbeitenden, bei uns untergebrachten jungen Menschen und Eltern aus Profifamilien. Dazu hört gerne doch auch nochmal in die erste Folge rein mit Herbert. Ich bin übrigens Linda, mit mir im Studio, wie immer, wenn man das nach der zweiten Folge schon sagen kann, Bettina. Hi Bettina.
Hi Linda.
Bettina, bevor wir in die heutige Folge starten, wir haben ja einen ganz tollen Gast hier heute, wollte ich mit dir nochmal über ein Thema sprechen, das mich oder uns alle wahrscheinlich immer wieder im Kontext unserer Arbeit beschäftigt und auch für die heutige Folge vielleicht nochmal wichtig zu verstehen ist. Es wäre zu komplex, jetzt für den Anfang der Folge das Thema komplett zu besprechen, aber ich würde es gerne einmal anreißen. 210.000 junge Menschen wuchsen, zumindest Stand 2021, im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe, zumindest vorübergehend, außerhalb der eigenen Familie auf. In der Öffentlichkeit ist es oft so, dass es in teils sehr emotionalen Berichten so vermittelt wird, okay, Endstation. Eltern wird das Kind oder die Kinder einfach so weggenommen und jetzt muss es in ein Kinderheim, in Anführungsstrichen, im schlimmsten Fall Kontaktabbruch. Die Eltern wissen nicht, was los ist. Wir als Träger sind dann ja auch oft in der Position, ihr habt uns das Kind weggenommen. Wenn ich das jetzt als Laie in einem Medienbericht so wahrnehmen würde, wäre ich zu Recht auch völlig erschüttert. Also ich habe selber zwei Kinder und man sieht dann da irgendwie weinende Eltern, die ja vermeintlich nicht wissen, was los ist. Da würde ich gerne mal aufklären, wie ist der Prozess? Wer entscheidet denn darüber, ob ein junger Mensch in Obhut genommen wird und dann im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht wird?
Ja, bevor ich das erkläre, möchte ich einmal betonen, dass ich halt jetzt über meine Erfahrung einmal spreche als pädagogische Fachkraft in der Kinder- und Jugendhilfe. Wie du gerade sagtest, das ist eine Zahl von über 200.000 jungen Menschen, die in Deutschland fremd untergebracht sind, Stand 2021. Die werden nicht immer meine Erfahrungen teilen und auch die Familien werden nicht meine Erfahrungen teilen, die ich in der Jugendhilfe gemacht habe, halt als pädagogische Fachkraft. Es gibt genügend Fälle, die andere Erfahrungen sammeln mussten und auch Schicksale, bei denen ich Entscheidungen in Frage stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Meinung nach sollten zum Beispiel die Richter, Richterinnen am Familiengericht verpflichtend Fortbildung einfach wahrnehmen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass dortige Fachkräfte nicht unbedingt vertraut sind mit kindlicher Entwicklung, mit Psychologie, mit Pädagogik oder anderen Themen, die dort eine große Rolle spielen und dann Entscheidungen treffen, die ich schon auch hinterfrage oder anders treffen würde. Genau. Zu deiner Frage zurück. Es ist so, dass wir als Einrichtung das letzte Glied in der Kette sind. Das bedeutet halt, dass zuvor ein Jugendamt, manchmal auch die Kindeseltern oder in den meisten Fällen halt auch ein Gericht entschieden haben, dass das Kind fremd untergebracht wird. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, die einmal vorausgehen. Es ist so, dass zum Beispiel Eltern Hilfe suchen beim zuständigen Jugendamt, weil sie merken, dass sie zusätzliche Unterstützung bei der Erziehung des Kindes benötigen. Eine Möglichkeit wäre dann zum Beispiel eine Familienhilfe. In dem Fall ist es so, dass da eine pädagogische Fachkraft regelmäßig zu den Eltern nach Hause kommt, dort unterstützt, bei alltäglichen Themen halt auch einfach vor Ort ist und ja Hilfestellung leisten kann. Wenn Eltern bemerken, dass dies nicht ausreichend ist, kann mit dem Jugendamt zusammen ein Umzug in eine Wohngruppe zum Beispiel geplant werden. In diesem Beispiel unterschreiben die Eltern dann auch beim Jugendamt einen Antrag auf Hilfe, weshalb dann halt nicht zwingend notwendig, also ein Gerichtsurteil ist nicht zwingend notwendig in dem Fall, weil die Eltern dann selbst diesen Antrag unterschreiben. In dem Fall wäre es so, dass das Jugendamt dann bei verschiedenen Einrichtungen einmal anfragt, ob ein Platz frei ist. Genau. Es gibt aber auch noch andere Gründe. Manche Eltern fragen nach Hilfe, weil beispielsweise eine Trennung erfolgt ist, weil jemand schwer erkrankt ist oder ein Elternteil beispielsweise verstorben ist. Also das sind so klassische, typische Momente, in denen nach Hilfe gefragt wird. Es kann jedoch auch sein, dass wir eine andere Ausgangssituation haben, sprich es besteht in einer Familie der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung. Das Jugendamt kennt zum Beispiel diese Familie aufgrund von Geschwisterkindern, die betreut werden, Oder aber die bekommen eine Meldung. Es kann sein, dass zum Beispiel Lehrkräfte in der Schule, Trainer, Trainerinnen im Verein, Nachbarn oder andere Familienmitglieder eine Meldung beim Jugendamt einreichen. Und das Jugendamt muss dieser Meldung dann nachgehen. Wenn das Jugendamt feststellt, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, dann geht der ganze Prozess weiter und es wird enden mit einem Gerichtsurteil und danach wird eine Fremdunterbringung erfolgen. Da ist die Zeit wirklich variabel. Es kann sehr, sehr schnell gehen, wenn die Kindeswohlgefährdung sehr akut ist, aber der ganze Prozess kann auch etwas länger dauern. Ich möchte noch gerne eine dritte Option ins Rennen bringen, denn diese Option erlebe ich doch auch in regelmäßigen Abständen in meiner Arbeit. Es ist so, dass Kinder oder auch Jugendliche sich selbst beim Jugendamt Hilfe suchen, weil das, finde ich, wird oft vergessen, dass auch die Möglichkeit besteht, dass wirklich der junge Mensch selbstbestimmt nach Hilfe fragt und zu den dementsprechenden Behörden geht. Oder aber zum Beispiel bei Lehrkräften in der Schule, bei Nachbarn oder bei anderen Familienmitgliedern auch Hilfe einfordert. In diesem Fall ist es so, dass der junge Mensch sich selbst für diese Fremdunterbringung entscheidet und nicht unbedingt die Zustimmung der Eltern notwendig ist. Es liegt natürlich da auch nochmal am Alter. Es ist jetzt nicht so, dass man Sorge haben muss, dass ein Jugendamt bei kleinsten Konflikten schon eine Fremdunterbringung gemeinsam mit einem Jugendlichen plant. Wir reden da jetzt nicht von Situationen wie Alltagsstreit wegen einem nicht aufgeräumten Zimmer oder schlechten Schulnoten, sondern es ist schon so, dass das häufig dann auch Familienzustände sind, wo Gewalt, Vernachlässigung oder andere Themen auch an der Tagesordnung sind. Genau, das sind so die, einmal grob zusammengefasst. Okay. Ich habe es versucht kurz zu halten und letztendlich wird es doch nicht dem ganzen Prozess gerecht, aber dann könnten wir eine ganze Folge füllen.
Ja, also wir werden das Thema sicherlich auch immer mal wieder anschneiden in den Folgen, die noch kommen. Aber ich glaube, einmal auch runtergebrochen, also unsere Rolle in dem Konstrukt ist ja dann schon auch eher eine neutrale Partei, die vermittelt zwischen Jugendamt, Herkunftsfamilie, Kind. Und die Rückführung zur Herkunftsfamilie steht ja auch eigentlich immer im Vordergrund, oder das haben wir zumindest immer im Blick, dass das eventuell möglich ist oder möglich gemacht wird. Sehe ich das richtig?
Ja, also in der Kinder- und Jugendhilfe ist es schon so, dass die Rückführung das oberste Ziel ist. Es ist auch gesetzlich festgelegt, dass man gemeinsam als Helfersystem, sprich Ämter, Behörden, Wohngruppen, Therapeuten, Therapeutinnen daran arbeiten, mit der Familie und mit dem Kind. Dabei muss man aber schon auch darauf achten, aus welchen Gründen ein Kind überhaupt fremd untergebracht ist. Es gibt zum Beispiel Fälle, bei denen eine Rückführung überhaupt nicht realistisch ist, wo klar ist, dass das Kindeswohl innerhalb der Familie weiterhin so stark gefährdet wäre, dass ein Umzug so nicht stattfinden kann. Wenn sich familiäre Situationen in diesem Fall nicht verändern, bleibt ein Kind oder halt der Jugendliche weiterhin auch fremd untergebracht. Also dann reden wir nicht über das oberste Ziel Rückführung. Besteht jedoch kein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung, bei der Rückführung wird halt schon gemeinsam geplant. Mit gemeinsam meine ich halt in dem Fall das Kind selbst, das steht natürlich an vorderster Stelle, mit der Familie dahinter, aber auch Jugendamt ist involviert, die Wohngruppe ist involviert. Wenn Therapeutinnen mit dem Kind gemeinsam arbeiten, gehören die natürlich auch zu dem Prozess dazu. Es gibt halt gemeinsame Gespräche in regelmäßigen Abständen, wo besprochen wird, wie kann die Rückführung zeitlich ablaufen, was muss beachtet werden, wie kann das Ganze überhaupt gestaltet werden, wie finden zum Beispiel Besuchskontakte statt. Da kann unser Gast vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Wie häufig sind dann so eine Besuchskontakte, wie wird das Ganze aufgebaut, wie ist so dieser Gesamtprozess? Also da wird schon sehr intensiv auch mit der Familie zusammengearbeitet und ein sehr enger Austausch findet immer statt mit den Mitarbeitenden der Wohngruppe. Es muss viel dokumentiert werden. Es werden viele Berichte geschrieben, die dann an das Jugendamt verfasst werden, aber auch an die Familie. Die Jugendlichen können diese Berichte auch lesen, sodass wirklich auch zu allen Seiten hin eine Transparenz einfach vorhanden ist. Genau. Aber ich muss einmal da auch noch wieder abschließend etwas sagen. Es ist halt so, dass in der Kinder- und Jugendhilfe versucht wird, dass der Kindeswille berücksichtigt wird, dass der zentral steht. Aber wir Fachkräfte müssen auch immer wieder feststellen und Entscheidungen treffen, ob Kindeswille mit dem Kindeswohl vereinbar ist. Kindeswille ist oft, ich möchte zurück zu meiner Familie, da sind meine Wurzeln, das ist Familie. Aber das ist nicht immer vereinbar mit dem Kindeswohl. Und da müssen nun mal dann Fachkräfte auch entscheiden, ja, in dem Fall steht nun mal Kindeswohl auch über Kindeswille zum Schutz des Kindes. Ist manchmal schwer für alle Beteiligten dann auch nachzuvollziehen. Aber dennoch ist es in dem Fall so, dass dann da die Entscheidungen getroffen werden müssen.
Es ist komplex. Das können wir, glaube ich, an der Stelle mal festhalten. Und definitiv nicht so einseitig, wie es vielleicht auch manchmal in den Medien erscheint, wo man sich dann auch leicht von den Emotionen mitreißen lässt. Also ich will gar nicht sagen, dass das ungerechtfertigt ist, aber in diesem Konstrukt gibt es halt recht viele Beteiligte. Und wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das auch immer mal wieder zur Sprache bringen, wie das dann alles am Ende genau abläuft, weil da scheinbar auch sehr viel Verwirrung herrscht in der Öffentlichkeit oder ja in einer Öffentlichkeit, die nicht mit diesem Thema betraut ist. Der Begriff Kinderheim oder auch Heimkind selbst wird ja auch eher umgangssprachlich genutzt, ist mitunter auch recht negativ besetzt. Also wir arbeiten eigentlich auch mit anderen Begriffen, die jetzt weniger negativ belastet sind. Also beispielsweise dunkle Gänge und Mehrbettzimmer, Speisesaal mit fiesem Essen, Gewalt und was auch immer da in den Köpfen rumschwirrt. Man hat auf jeden Fall irgendwie Bilder in Schwarz-Weiß im Kopf, wenn man ans Kinderheim denkt. Wir möchten heute auch einmal mal darüber sprechen, ob diese Idee, die viele von diesem sogenannten Kinderheim haben, überhaupt der Realität entspricht, und haben einen ganz besonderen Gast hier. Bettina, magst du unsere Gästin einmal einladen, sozusagen mit ins Gespräch einzusteigen? Ihr kennt euch ja.
Ja, genau. Laila ist heute unser Gast. Ich musste gerade feststellen, schon 20 Jahre. Ich kenne Laila schon einige Jahre. Laila hat in der Wohngruppe gelebt, in der ich gearbeitet habe, über einen längeren Zeitraum. Und da war zum Beispiel auch Rückführung ein Thema. Es war das Alter natürlich auch ein Thema. Laila wurde 18. Aber dennoch war klar, dass eine Rückführung stattfindet. Es gibt nämlich auch einige junge Menschen, die übers 18. Lebensjahr hinaus bei uns leben. Genau, hin und wieder sehen wir uns mal. Laila nimmt dann einen langen Weg auf sich, um uns zu besuchen, haben hier und da mal Kontakt über Handy und heute auch wieder persönlich. Was mich sehr freut, Laila.
Mich freut's auch.
Mich auch. Hallo.
Hallo. Möchtest du eine erste Frage stellen oder soll ich einfach mal ganz...
Also ich kenne ja Laila,
ja.
Ich kenne so ein bisschen den Background. Frag du gerne einfach mal, was dir so in den Sinn kommt.
Ich frage einfach mal und ich habe auch mal so ein bisschen in meinem laienhaften Freundeskreis gefragt, die jetzt auch mit dem Thema nichts zu tun haben. Und ich glaube, alle fragen sich irgendwie einstimmig, wie geht man damit um, wenn man in der Wohngruppe oder im Kinderheim untergebracht ist? Schämt man sich dafür? Hast du versucht, das zu vertuschen? Ja, erzähl mal so ein bisschen. Wie bist du dazu gekommen? Also erzähl einfach mal.
Also ich habe mich nicht dafür geschämt, aber ich bin halt eher jemand, der nicht so mit Fremden, sage ich mal, darüber redet, was mir in meiner Vergangenheit passiert ist oder aus welchem Grund ich hier bin. Mhm. Aber trotzdem habe ich, wenn die Leute gefragt haben, immer gesagt, ja, ich lebe in einer Wohngruppe. Und für mich haben die Leute das auch nie falsch oder komisch aufgenommen. Die haben eher hinterfragt, so, wie ist es da? Ist es genauso her halt schlecht? Aber es ist halt nicht alles schlecht. Also es ist wirklich nicht so, wie man es denkt von außen. Mhm. Ja, aber ich habe mich auf jeden Fall nicht dafür geschämt.
Okay. Bettina, wie hast du damals die Zeit erlebt, als Laila zu euch gekommen ist?
Schon, also Laila war definitiv offen, ne? Also es ist so, dass viele Menschen natürlich erstmal fragen, egal ob Schule, im Verein, im Freundeskreis, natürlich erstmal ganz viele Fragezeichen haben. Wie ist das in der Wohngruppe? Wie lebst du? Und bei uns war es auch immer so, dass wir gesagt haben, okay, kommt zu Besuch, offene Türen. Mhm. Guckt euch gerne an, wie wir gemeinsam leben, wie wir unseren Alltag gestalten. Auch gerade Freunde, deren Eltern kommt gerne zu Besuch. Und Laila war immer jemand, die da wirklich ein Standing hat und gesagt hat, hey, hier bin ich, ich lebe nun mal in der Wohngruppe, das ist so, Punkt. Genau, und dabei ist es ja auch überhaupt nicht notwendig, ins Detail zu gehen, wieso man da lebt. So, also ich frage ja auch andere nicht, wieso kannst du bei deinen Eltern leben? So, also
ja, ja.
Muss ich dann das auch eher fragen. Aber gut, das sind Fragen, die man natürlich oft dann zu hören bekommt.
Mhm. Aber das wäre auch noch eine Frage gewesen. Kann man dann Freundin mitbringen in die Wohngruppe? Ist das wie ich seinerzeit bei mir zu Hause mit meinen Freundinnen im Kinderzimmer gespielt habe? Wie war das bei dir?
Ja, also bei uns durfte jeder jemanden mitbringen. Wir mussten ihn nur einmal vorstellen, dann konnten wir auch zu dem Freund oder Freundin hin und wir durften auch übernachten. Das war nie ein Problem. Ja, ich habe öfters Freunde mitgebracht. So, die haben sich auch dafür interessiert, wie das da so aussieht und wie es so ist. Und auch meine Freunde aus Frankfurt, ich habe mit denen immer FaceTime gemacht und habe denen alles gezeigt. Das sieht so aus und das sieht so aus. Also es war nie ein Problem.
Was mich so mal interessieren würde, ist so jetzt im Nachhinein betrachtet, ist ein Thema, wo wir jetzt nicht ständig drüber reden, aber bei uns in der Wohngruppe sind ja wirklich so viele verschiedene Charaktere. Waren damals schon, als du da warst, sind jetzt immer noch sehr viele verschiedene Charaktere. Bestimmt nicht immer einfach. Es gibt bestimmt Tage, wo man denkt, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Das nervt mich gerade wirklich enorm. Aber vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wie das so ist, dieser Alltag. Man muss man sich vorstellen, als außenstehende Person, da ist ständig Zickerei oder aber ist das eher ein cooles Zusammenleben mit Gleichaltrigen, mit denselben Interessen? Wie würdest du das Außenstehenden beschreiben?
Also ich würde es eigentlich wie in einer normalen Familie beschreiben. Also in einer normalen Familie gibt es auch täglich mal Diskussionen und Streit und dort ist halt auch ebenso. Aber da leben halt auch noch mal viel mehr. Also wir sind ja 10 Jugendliche gewesen und nicht immer alle gleichaltrig, nicht immer dieselben Interessen. Da gibt's immer mal Diskussionen oder auch mal so Auseinandersetzungen. Aber ich würde es jetzt nicht so negativ sehen, weil wenn alle gleich wären, würde es auch so Streit und Diskussionen geben. Deswegen, ich fand's eigentlich ganz cool, die Zeit. Im Nachhinein. Ja, und wir haben auch Sachen unternommen immer. Also es war, man kann es schon fast wie in, als würde man zu Hause leben beschreiben. Nur halt nicht mit den Eltern, sondern mit den Jugendlichen und den Betreuern halt.
Ich würde es ähnlich beantworten, wenn ich gefragt werde, wie ist es in einer Wohngruppe zu arbeiten, sage ich immer, stell dir vor, du bist Mama und hast 10 Kinder. Du hast ein Riesenhaus, du hast einen riesen Esstisch, wo alle gemeinsam essen. Wir haben halt 2 Kühlschränke nebeneinander, weil wir so viele Lebensmittel unterbringen müssen. Es ist einfach alles ein bisschen größer, aber dennoch ist es wirklich gut vergleichbar. Und ja, bei 10 natürlich gibt es dann vielleicht mal häufiger Diskussionen, als wenn es nur 2 wären. Aber wenn ich überlege, mein Bruder und ich hatten auch regelmäßig Diskussionen über Kleinigkeiten.
Das, ganz bestimmt. Aber wie muss ich mir so den Alltag vorstellen in so einer Wohngruppe? Also man muss ja dann so einen Haufen von 10 Kindern auch irgendwie erstmal zusammenhalten. Gibt's dann hier 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr Zähne putzen, obwohl das wäre ein bisschen spät, 1 Stunde nach dem Aufstehen. Aber gibt's dann so einen festen Ablauf oder wie war euer Alltag da strukturiert?
Also wir hatten schon Struktur, aber den mussten wir uns halt selber auch so beibringen, weil wenn wir zum Beispiel nicht aufgestanden sind, also die haben uns dann sicherlich nicht morgens an Haaren da rausgezogen und gesagt, du gehst jetzt zur Schule. Also wenn wir halt nicht pünktlich aufgestanden sind, dann sind wir halt zu spät gekommen. Deswegen mit der Zeit lernt man das schon alles. Und wir haben ja auch Wecker von denen bekommen, also die unter 16 sind, haben halt auch Wecker von den Betreuern bekommen. Und sonst sind wir halt einfach wie, als wären wir zu Hause. Wir stehen auf, putzen unsere Zähne, gehen dann frühstücken und fahren dann los. Das ist nicht wirklich anders als zu Hause, nur dass man halt vielleicht ein bisschen mit der Zeit gucken muss. Wir haben ja nur 2 Bäder, die halt oben wohnen. Ja, dann muss man halt mal gucken. Aber es war auch jetzt manchmal so, dass wir einfach zusammen Zähne geputzt haben. Also es ist eher lustig gewesen, als so, ja, du musst jetzt hier raus. Also es gab immer mal Diskussionen, aber im Endeffekt würde ich es schon so als wie in einer Familie beschreiben. Es ist nicht viel anders, da halt, wie schon Bettina gesagt hat, nur viel mehr Kinder.
Ich glaube, was anders ist, ist unsere Auswahl am Frühstückstisch, was Müsli und Aufschnitt und alles drumherum angeht. Auch das ist ein bisschen aufwendiger und größer als natürlich in einer Familie, wenn 10 Leute da essen und dann natürlich noch der Nachtdienst dann frühstückt. Also das sind so die kleinen Unterschiede, die dann natürlich ein bisschen umfangreicher ausfallen.
Mhm.
Ja, spannend. Also ich stelle es mir schon teilweise auch anstrengend vor, aber ich glaube, man profitiert auch total davon, ne? Und was ich auch glaube, auch so wahrnehme in der Zeit, in der ich jetzt bei Backhaus bin, so rund ein Jahr, dass die jungen Menschen in den Wohngruppen auch schon früher ein bisschen selbstständiger sind. Kannst du das so bestätigen?
Ja, also die haben mir auf jeden Fall bei meiner Selbstständigkeit sehr geholfen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal eingezogen bin ins Clearing. Da konnte ich nicht mal ohne Licht schlafen und nicht mal alleine sein. Und ich war da ja auch schon 14 und ich konnte nicht ohne Licht schlafen. Und dann bin ich mit 17 in meine eigene Wohnung gezogen. Und Bettina und auch das ganze JWG-Team haben mir am Ende, die haben also mir wirklich sehr viel geholfen beim selbstständiger werden. Wir mussten ja auch, also ist sehr gut, nicht mussten, aber es ist auf jeden Fall besser so, dass es am Wochenende kein Essen aus der Küche gab, sondern dass wir halt selber kochen mussten, jeder einmal. Und dadurch wird man halt auch einfach selbstständiger oder dass man halt Ämter hat, so Bartputz. Aber das sind eigentlich auch Sachen, die man auch zu Hause hätte. Nur, dass wir das halt strukturiert auf einen Zettel geschrieben haben, weil es manche sonst nicht machen würden.
Ich glaube, zu Hause oder in anderen Familien kommt das teilweise sogar ein bisschen kürzer. Also ich würde das schon eher als Vorteil betrachten, dass man da einfach auch dann gucken muss, zwangsläufig, wie organisiert man sich mit 10 Leuten und dann nicht irgendwie die Mutter den ganzen Tag hinterherwischt irgendwie, ne? Hat dann sicherlich für die Zeit, wo man dann alleine leben muss, das kannst du vielleicht ja auch nochmal gleich erzählen, wann das dann ungefähr so der Fall ist. Aber ich möchte nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade Clearing erwähnt. Bettina, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären oder ihr beide, was das genau bedeutet.
Ja, Clearing-Gruppe, der Großteil der jungen Menschen geht zunächst einmal in eine Clearing-Gruppe, wenn sie von der Familie, wenn sie da herausgenommen werden. Und Clearing aus dem Englischen erklärt sie ja schon ein bisschen. Es kommt halt von to clear, dass einmal wirklich genau geschaut wird, wo steht das Kind in diesem ganzen Prozess, wo steht die Familie und wo geht die Reise hin. Also es werden sehr umfangreiche Diagnostiken gemacht in allen Richtungen, medizinisch, psychologisch etc. Und auch mit der Familie wird eng zusammengearbeitet und dann wird gemeinsam geguckt, ob zum Beispiel dann schon eine Rückführung stattfindet oder aber das Kind in einer Wohngruppe, in einer Pflegefamilie oder aber Profifamilie, hatten wir ja in der ersten Folge, was Profifamilie bedeutet, untergebracht wird. Genau. Und da war Leila damals, da ist sie mit 14 Jahren eingezogen.
Okay. Und dann habt ihr entschieden, es geht in die JWG, also Jugendwohngruppe.
Ja.
Wir reden hier immer mit unseren Begriffen und ich weiß gar nicht, ob da draußen alle immer so genau wissen, was wir meinen. Ich hätte noch eine Frage, die würde ich an der Stelle einfach mal raushauen. Also was ich immer mal wieder höre, ist, dass junge Menschen, die in unserer Einrichtung leben, so einen Stempel aufgedrückt kriegen. So, das ist ein Backhauskind oder Heimkind und Vorsicht, Vorsicht, hier schlechter Umgang. Ich wohne ja hier auch in der Region und dann kriegt man das hier oder da mit. In der Klasse von meinem Kind ist ein Kind von Backhaus oder so. Hast du das auch so erlebt? Also so oder hier das Problemkind oder kennst du es von anderen, vielleicht auch aus der Wohngruppe, dass die mit dem Thema irgendwie was zu tun hatten?
Also ich habe schon mal von anderen Kindern aus Backhaus gehört, aber selber habe ich nichts davon mitbekommen. Im Gegenteil, bei mir waren die sogar alle noch also sehr herzlich und haben mich auch, zum Beispiel haben mich die Eltern nach Hause gefahren, damit ich länger mit deren Kindern sein konnte. So, also es war überhaupt nicht so, dass ich abgestempelt wurde. Im Endeffekt, die haben halt das alle verstanden und die finden es halt auch gut, dass es sowas gibt. Im Endeffekt ist es ja nur unterstützend und ja, deswegen, ich habe nie sowas mitbekommen, aber schon öfters gehört auch in meinen anderen Wohngruppen, in denen ich gelebt habe, aber mir selber ist noch nie sowas passiert.
Mhm. Bettina, was hast du da vielleicht schon für Erfahrungen mitgemacht?
Ja, das sind halt oft auch Vorurteile von den Leuten, ne? Dass, wie wir es oben schon mal genannt haben, das ist ein Heim. Da gibt es bestimmt nur Schlafsäle, dunkle, lange Flure. Das ist da ganz, ganz schrecklich. Und oft ist es so, dass diese Vorurteile dann einfach weitergetragen werden über die, an die Kinder dann.
Ja, aber auch so dieses, wenn das Kind da ist, muss es ja ein Problemkind sein, so ungefähr. Mit dem ist bestimmt nicht gut Kirschen essen und schlechter Umgang für mein Kind und so. Also was ja so gemein ist schon, diese Vorverurteilung. Ja,
Also tatsächlich ist es so, wenn Leute hören, in welchem Bereich ich arbeite, ist dann oft die Reaktion, ach, das sind schwer erziehbare.
Genau.
So. Und ich versuche dann immer zu erklären, dass niemand ohne Grund da ist und dass ein Kind nicht ohne Grund ist, wie es ist, sondern dass ein Kind in eine Familie hineingeboren wird und dass es da nun mal Umstände gibt, die einen formen und dass das Kind dafür halt nichts kann. Und dass es keine schwer erziehbaren Kinder sind, sondern Kinder sind, die gerade einfach Unterstützung nochmal brauchen, zusätzliche Unterstützung, denen manche Sachen im Alltag einfach schwerer fallen als andere. Und dieses Wort schwer erziehbar versuche ich dann immer, ja, dadurch nochmal, also ich versuche dadurch einen anderen Blickwinkel nochmal ins Rennen zu bringen, aber man merkt schon, dass es für viele total unbekannt ist und ganz, ganz viele Fragen sind. Und ich glaube, da haftet auch einfach noch die Vergangenheit mit in den 70er Jahren Jugendhilfe. Das war kein Zuckerschlecken. Also ich glaube, dass viele das auch einfach noch im Kopf haben, wie es einmal war, was in den Medien teilweise dann auch präsentiert worden ist.
Mhm.
Wir haben ja gerade einmal darüber gesprochen, dass du mit 14 Jahren ins Clearing gezogen bist. Du bist ja danach dann irgendwann in die Jugendgruppe gezogen zu uns und warst ja auch schon recht alt. Mich würde einfach mal interessieren, wie du das damals wahrgenommen hast, dieser ganze Prozess, die Entscheidung, dass du in die Jugendgruppe ziehst und nicht zurück zu deiner Familie.
Also zu der Zeit war ich ja 16 Jahre alt und ich hatte, glaube ich, ein bisschen anderen Kopf, also andere Gedanken. Ich will nach Hause, ich will das, ich will lange raus, ich will keine Regeln. Aber jetzt denke ich anders darüber. Also ich finde, es hat mir sehr, sehr gut getan. Ich wäre jetzt nicht an diesem Punkt, wo ich gerade stehe, ohne die Hilfe von Backhaus. Und ja, ich war auch mit der Entscheidung damals überhaupt nicht einverstanden, aber mit der Zeit hat man ja auch irgendwie so ein Gefühl dazu aufgebaut. Also wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, dann muss ich eigentlich lachen. Ich hatte eine richtig schöne Zeit dort. Wir haben Ausflüge gemacht, man hat auch Urlaube gemacht und es war immer schön. Aber zu der Zeit habe ich halt ein bisschen anders gedacht, aber jetzt im Nachhinein, wie gesagt, finde ich, es ist so, wie es gelaufen ist, gut gewesen.
Ich kann mich da noch dran erinnern, als wir damals die ganzen Gespräche hatten, dann, wo wirklich alle einbezogen waren, Jugendamt, Vormund, die Familie, Leila und dass die Ansichten wirklich unterschiedlich waren, aber dass man da halt auch wirklich versucht hat, immer alles offen zu machen, wieso Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden, mit Begründungen, um es auch Leila nochmal zu erklären.
Da sind wir wieder am Anfang der Folge.
Genau, ja, Leila war nicht immer damit einverstanden, hat aber irgendwie doch das Beste rausgemacht. Also sie hat doch die Situation akzeptiert, konnte sie annehmen und hat es dann auch für sich genutzt, muss ich ganz klar sagen.
Es hat lange gedauert, aber dann wurde's. Und ich bin auch also froh darüber, dass ich in die JWG gezogen bin, weil die Wohngruppe hier, ich habe ja auch schon zum Beispiel in Frankfurt in Wohngruppen gelebt und es ist nicht zu vergleichen. Also da ist eher dieses Bild, es ist noch ein bisschen eher so von dem Älteren.
Du meinst dann mit den langen Fluren?
Ja, genau. Mhm. Also es ist nicht genau so wie früher, aber es ähnelt schon. Und hier ist es ja gar nicht so der Fall. Wenn man hier an der Wohngruppe vorbeifährt, man würde nicht denken, das ist eine Wohngruppe. Das sieht von außen aus wie ein normales Haus. Von innen sieht es aus wie ein normales Haus. Wir haben einen Balkon gehabt. Und die Betreuer hat noch immer ein offenes Ohr für uns, auch wenn wir nicht immer miteinander so umgegangen sind. Deswegen, ich fand die Zeit jetzt auf jeden Fall im Nachhinein sehr schön, so dass ich trotz allen Sachen, die ich gesagt habe, mit ich komme nie wieder nach Meppen, jeden Monat vor der Tür stehe.
Und du bist immer herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, aber wie schön, dass du Bock darauf hast und dir dann auch die Hand gereicht wird, obwohl deine Zeit vorbei ist, offiziell so, ne? Also, dass man da auch wirklich so eine Familie irgendwie dann gefunden hat.
Ja, auf jeden Fall. Also, auch wenn ich jetzt noch so nicht Probleme, aber Fragen habe, die ich auch eigentlich ganz einfach selber herausfinden könnte und Bettina schreibe, sie antwortet mir immer. Also, ist auf jeden Fall richtig toll, auch das Verhältnis, wie das jetzt noch nach den ganzen Jahren ist.
Leila, vielleicht können wir uns einfach noch mal so ein bisschen allgemein über Wohngruppe unterhalten. Du hast ja vorhin schon mal angeschnitten, dass wir auch in den Urlaub gefahren sind, dass wir Ausflüge gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich fragen, wie das so läuft, zum Beispiel mit Taschengeld. Bekommt man Taschengeld? Kannst du zu jeder Zeit losrennen, Klamotten kaufen? Wer bezahlt dir diese? Kannst du irgendein Hobby im Verein machen? Vielleicht möchtest du dazu noch mal ein bisschen was berichten.
Wir haben Taschengeld bekommen und auch Geld für Kleidung und sogar relativ viel. Also ich bin mir sicher, dass nicht jedes Kind, was zu Hause lebt, so viel Geld hatte, wie wir jetzt zum Beispiel, also mit denen ich in der Zeit dort gelebt habe. Was ich auch richtig gut fand, ist, dass die Betreuer von unserem monatlichen Taschengeld einen Teil, das haben wir dann jeweils mit unserem Bezugsbetreuer besprochen, zur Seite gelegt haben für uns, dass wenn wir mal was kaufen wollten, was ein bisschen teurer ist oder wenn wir ausziehen, dass wir dann was gespart haben und uns das auch immer jederzeit nehmen könnten. Also wir haben auch Zugriff darauf. Und bei der Kleidung ist es eigentlich ähnlich. Also wir mussten dann halt nur sagen, so als Beispiel, Bettina, kann ich bitte Geld haben für Klamotten? Und dann für was brauchst du das, wird natürlich gefragt, aber es sind ja ganz normale Fragen und dann haben wir es bekommen. Also ich habe noch nie ein Nein gehört in den ganzen 4 Jahren, in denen ich dort gelebt habe.
Ja, und nochmal zur Erklärung, geldtechnisch ist es halt so, das sind halt Pauschalen, die das Jugendamt halt bezahlt, das ist festgelegt. Also es ist nicht so, dass wir willkürlich sagen, dich mag ich, du bekommst jetzt mal so und so viel Geld, dich mag ich nicht oder du warst gemein oder warst frech. Nein, also das ist schon wirklich festgelegt von Bundesland zu Bundesland, wie viel man in welchem Alter dann auch an Taschengeld bekommt. Und das ändert sich jährlich. Zum 1. Januar wird das immer etwas erhöht, manchmal nur ein paar Cent, manchmal 1-2 Euro. Genau, und wir haben halt diese Listen vorliegen. Und Bekleidungsgeld ist auch eine offizielle Pauschale, die dann vom Jugendamt bezahlt wird, Hobbygeld etc. Also das sind Gelder, wo wir in den Wohngruppen genau wissen, wie viel können wir wo ausgeben und können das dann sehr flexibel dann mit den Jugendlichen zusammen auch einsetzen.
Genau, aber das ist auch relativ großzügig, finde ich. Und zu dem Verein und Hobby, also wenn wir etwas haben, was uns gefällt, also ein Hobby oder Interesse, zum Beispiel Boxen, Tanzen, Reiten oder so, also mussten wir auch nur Bescheid sagen. Dann haben wir zusammen mit den Betreuern rausgesucht, was es da für Angebote gibt und es wurde uns dann auch alles gezahlt. Also da sind die eigentlich relativ großzügig immer gewesen. Nicht relativ, sondern die sind sehr großzügig gewesen.
Ja, und Ausflüge. Ich überlege gerade, warst du mit auf Freizeit?
Nein, weil in ganzen Jahren, in denen ich in Wohngruppen gelebt habe, bin ich immer dann umgezogen oder eingezogen, kurz bevor die Freizeit war oder kurz nachdem die Freizeit war.
Ja, und ich glaube, du hast bei uns gelebt in dem Jahr, als wir die Freizeit absagen mussten.
Genau, wegen Corona.
Ja, genau. Weil Freizeiten ist natürlich auch immer eine coole Zeit, wenn wir dann eine Woche wegfahren. Da gucken wir halt auch mal mit den Jugendlichen zusammen, wo geht's hin. Bei den Älteren ist natürlich, sind das oft Ziele wie Frankreich, Italien und so, die ganz hoch im Kurs sind, etwas weiter weg. Aber ja, da gucken wir ja auch immer gemeinsam. Manchmal zelten wir, manchmal mieten wir eine Ferienwohnung, dann eine große. Auch das fällt etwas größer aus als bei einer Familie.
Ja.
Wir kommen mit 4 Betten nicht hin, sondern brauchen dann schon ein paar mehr.
Ja, und die Ausflüge waren auch immer lustig. Also wir sind richtig oft im Schwimmbad gegangen, ins Kino, in Freizeitparks. Wir sind ja hier auch in der Nähe von Holland und wir fahren auch sehr oft mit den Betreuern und der ganzen Wohngruppe nach Holland einkaufen, weil da ja auch viel mehr Sachen gibt. Und das haben wir sehr oft gemacht. Das war auch immer richtig lustig mit der ganzen Gruppe.
Ja, es hört sich auf jeden Fall schön an, dass da scheinbar auch wirklich ein schöner familiärer Alltag irgendwie stattfindet. Aber das war ja hoffentlich auch nicht das Einzige, was ihr irgendwie so gemacht habt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, jedes Kind, junger Mensch bei uns kommt ja auch irgendwie mit einer Geschichte, dass wir dann auch mit den jungen Menschen entsprechend an deren Themen arbeiten. Was ist denn da so in diese Richtung gelaufen? Also wie konnte Backhaus oder die pädagogischen Fachkräfte, Bettina in dem Fall auch, dich da unterstützen, dass du nachher auch gestärkt irgendwie aus der Zeit wieder rausgegangen bist?
Mit Gesprächen. Das hat schon gereicht. Also ich war wirklich jetzt im Nachhinein ich weiß, ich war sehr anstrengend und ich habe bestimmt jeden Tag über das gleiche Thema geredet und geweint und alles, aber die haben mich auf jeden Fall immer aufgebaut und motiviert und ich habe auch, ich würde nicht sagen, kein Selbstbewusstsein, aber ich denke immer negativer, als ich sein kann.
Pessimistisch, ja.
Genau. Ja. Und Bettina zum Beispiel, die hat immer richtig optimistisch gedacht. Und dann hat zum Beispiel mich motiviert, wo bei Sachen, wo ich niemals dachte, ich schaffe diese Sachen. Und die habe ich dann geschafft. Und ich glaube, ich hätte diese Sachen nicht geschafft, wenn mir die Betreuer nicht jeden Tag gesagt hätten, du schaffst es, Laila, du schaffst es, Laila. Oder auch, dass sie mich jetzt, also ich rede jetzt von mir, die haben mich, wenn getröstet, immer auch mal in den Arm genommen. Das tut ja auch mal gut, eine Umarmung zu bekommen, wenn man so einsam, sage ich mal, da ist. Und ja, sonst die Zeit einfach dort. Manche Tage gingen so schnell um, weil wenn man immer so Sachen zu tun hat, dann vergisst man auch so die Zeit. Also ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber die Zeit ist so geflogen und plötzlich waren schon 4 Jahre um. Ja, das hat mir einfach, am meisten hat mir auf jeden Fall die Gespräche zu zweit geholfen. Also ich kann ja besser reden, wenn ich so ein bisschen alleine bin mit Betreuern. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall sehr hilfreiche Tipps zurückbekommen. Ich habe auch öfters das Angebot bekommen, wenn ich nicht mit den Betreuern reden möchte, weil ich mich nicht so öffnen möchte, was auch gar kein Problem wäre, dass ich mir auch jemanden draußen, also außerhalb vom Backhaus suchen kann, mit denen ich dann reden kann, der mir dann Tipps geben kann, mich unterstützen kann. Aber da war ich immer ein bisschen gegen. Also ich habe dann schon eher lieber mit den Betreuern, die mich auch jeden Tag so gesehen haben, geredet.
Mit den Vertrauenspersonen halt einfach, ne?
Genau, also ich würde schon sagen, dass ich in den Jahren schon eine Bindung zu denen aufgebaut habe, weil ich auch weiß, wie ich sein kann. Vor allem bei Männern bin ich eher ein bisschen zurückhaltender. Ich rede fast gar nicht, auch überhaupt nichts Privates. Aber der Frank, mit dem habe ich auch mal Therapiestunden gehabt, würde ich sagen. Ja, war alles.
Der Frank ist, wer ist der Frank?
Der Frank, der ist auch ein Betreuer aus der JWG.
Okay.
Und der war auch eher so, der hat mit uns auch immer ein bisschen Quatsch gemacht. Es war immer alles ganz lustig und Maltherapie hat er auch mit uns gemacht. Das war auch mal richtig witzig. Also ja, ich würde schon sagen, das ganze Gesamtpaket, es muss nicht immer so, also ist auf mich bezogen, Therapie oder so sein. Die Gespräche, die ich mit denen geführt habe, die Gespräche, die ich mit meinen Mitbewohnerinnen geführt habe, die haben mir sehr geholfen, würde ich sagen, auch mal so andere Situationen und andere Erfahrungen von den anderen so zu hören. Das hat mir einfach alles ein bisschen geholfen.
Liebe Grüße an den Kollegen.
Liebe Grüße an dich, Frank.
Frank, das geht raus an dich.
Genau. Ja, also es ist wirklich, ne, dadurch, dass wir ein Team sind mit mehreren Leuten, jeder hat, bringt ja auch seinen eigenen Charakter einfach mit, ne? Und dadurch, wie du sagst, Frank war immer so ein bisschen fürs Quatschmachen zuständig, hat mit euch diese sogenannte Maltherapie gemacht. Die Bilder hingen jahrelang in der Wohngruppe im Büro. Genau, und andere wiederum haben dann das auf eine andere Art und Weise gemacht, ne? Und somit konnte man auch immer gut gucken, was braucht der Jugendliche gerade individuell. Es gibt Jugendliche, die, wie Laila auch sagt, dann mehr 1:1 sagen, dass das tut mir einfach gut, mit jemandem auch mal alleine zu reden. Und es gibt auch Jugendliche, die sagen, ich mache das lieber wirklich in der Gruppe und dieses 1:1, das wird mir zu viel in dem Moment. Und das war eine ganz gute Mischung dann immer.
Ja, das ist wahrscheinlich einfach multikomplex, ne? Also dass man so seine negativen Glaubenssätze irgendwie auflöst, zum einen durch Gespräche, zum anderen auch durch positive Erfahrungen, durch die ja, Gruppendynamik, das Gefühl, angenommen zu werden und irgendwie akzeptiert, vielleicht sogar geliebt zu werden, also einfach Teil von einer Gruppe zu sein. Sicherlich, wie du auch schon sagst, je nachdem, mit welcher Geschichte der junge Mensch zu uns kommt, ist da auch mehr oder weniger Intervention wahrscheinlich nötig. Aber es freut mich auf jeden Fall total, leider zu hören, dass das eine gute Zeit für dich gewesen ist. Und wir dir helfen konnten, oder was heißt wir, also ich nicht, aber die Einrichtung, für die ich hier spreche, dass du heute trotzdem
noch hier sitzt und dich mit uns verbunden fühlst, gerne herkommst. Und Bettina sagte schon, wir können Laila fragen, die tankt immer regelmäßig Wohngruppe. Das fand ich irgendwie ein schönes Bild oder ja, schön gesprochen. Ja, wir wären auch schon fast am Ende, aber vielleicht habe ich gerade so spontan gedacht, möchtest du irgendwie jungen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du damals, noch was mitgeben, was Positives?
Ja, also ihr denkt euch bestimmt jetzt, also ich rede jetzt mal so ein bisschen jugendlichere Sprache.
Gerne.
Wenn ihr denkt euch bestimmt, was ist das? Ich möchte das nicht machen, ich will mein Leben leben, ich bin jung, ich will das und ihr darf ich das nicht. Ich habe auch so gedacht, aber jetzt, also als ich jetzt älter geworden bin, mit der Zeit, habe ich so gemerkt, ich wäre nicht an diesem Punkt, so selbstständig, so alleine und so frei, hätte ich nicht diese Strenge gehabt. Ich habe mir immer gedacht, abends, oh, ich will jetzt raus, ich will feiern, alle sind draußen und ich muss um 0 Uhr schon so schlafen, also muss nicht, aber ist sinnvoll, ne? Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, Laila, du hast eine eigene Wohnung, du gehst arbeiten, du kriegst das alles alleine hin. Vor 4 Jahren, vor der Jugendhilfe, war das nicht mal denkbar gewesen, dass ich überhaupt noch aufstehe und zur Schule gehe. Und die haben mir wirklich mich sehr motiviert und die haben nie die Hoffnung aufgegeben. Und die haben das so auf mich übertragen. Deswegen, Leute, denkt nicht negativ. Wenn ihr älter seid, dann werdet ihr es verstehen. Ich war genau wie ihr.
Das ist ein schöner Abschluss.
Ja.
Ich muss noch mal dazu sagen, so wie Laila Wohngruppe tankt, wenn ich das nächste Mal in ihrer Heimatstadt bin, dann komme ich gerne zum Essen vorbei, weil deine Mama kocht unglaublich, kann ich sagen. Dann muss ich auch noch mal eben da auftanken.
Ja, du bist immer herzlich eingeladen.
Ach schön, Laila. Ey, danke, dass du heute extra gekommen bist und uns von dir erzählt hast, dass du uns da vertraust. Und vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute für den weiteren Weg. Ich habe auch noch eine Empfehlung an der Stelle. Und zwar gibt es einen jungen Menschen auf TikTok, Instagram, YouTube. Und zwar nennt er sich Michael, dein Heimkind des Vertrauens. Kennst du den?
Nein, aber ich kenne auch einen Jugendlichen auf TikTok, der auch in einer Wohngruppe gelebt hat. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er hat auch richtig coole Videos gemacht, auch mit den Betreuern zusammen, wie er gekocht hat und hat halt so die Community, sage ich mal, mit auf seinen Weg genommen, so ins betreute Wohnen und ans Alleineleben. Das war auch sehr interessant.
Ja, also wir verlinken euch da auf jeden Fall mal was in der Folgenbeschreibung. Es lohnt sich da, dem einen oder anderen Account zu folgen, nochmal so als Ergänzung auch zu dieser Folge. Fragen, Anregungen, Kritik könnt ihr uns an podcast@backhaus.de schicken. Und ja, wir freuen uns jetzt schon auf die dritte Folge. Und für heute verabschieden wir uns, würde ich sagen. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.